Ja, das bin ich. Ich freue mich mal, wieder hier sein zu dürfen. Als ich das Thema das erste Mal gehört habe, und vielleicht ging es Ihnen auch so, mit meinen Augen wird es nicht besser. Vielleicht ging Ihnen das heute auch so, wenn Sie das gesehen haben, was steckt in mir, dann erschrickt man erstmal, ja. Was werden wir heute hören? All die Dinge, die uns stecken, nicht wahr? Bruder Volke hat auch gesagt, ei, wenn wir darüber also reden, was da alles in uns drin steckt, oh oh. Aber wir wollen das nicht so negativ angehen. Ich fürchte mal, diese Dinge, wo wir ein bisschen Befürchtung haben, was steckt da in uns, die kennen wir alle. Da wissen wir schon Bescheid. Wir wollen heute gucken, was Gutes, Positives in uns steckt. Und ich möchte da von einem Text ausgehen, vielleicht kriegen wir den auch hier vorne gezeigt, in Lukas Kapitel 19, Vers 12 und 13 zunächst. Und wir kennen dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und Jesus sprach: Ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Jeder bekommt von ihnen ein Pfund anvertraut. Jeder, so würden wir vielleicht heute sagen, er ist begabt worden von dem Herrn, der da ausgezogen ist und wiederkommen wird. Und das sagt man als erstes: In jedem von uns steckt etwas drin, was Gott hineingelegt hat, etwas Besonderes. Und das sagt mir, dass Gott das nicht einfach so aus Lust und Laune gemacht hat, also vielleicht auch, ja, er ist sehr kreativ und ich glaube, ihm macht es auch Spaß, uns Menschen zu kreieren in so unterschiedlicher, besonderer Art und Weise. Aber ich glaube, er möchte uns damit auch zum Mitarbeiter machen. Denn darum geht es ja hier in diesem Gleichnis. Er geht weg, um das Königtum zu erlangen, und sie sollten Mitarbeiter sein, jetzt für ihn dort an dem Platz, wo er weggeht. Sie sollen Mitarbeiter sein, aber er gibt ihm auch die Gaben dazu, die Pfunde. Und das ist das Nächste, was mir ja wichtig geworden ist und was ich immer wieder gemerkt habe, auch in meinem Dienst: Gott verlangt nicht einfach was von uns. Mach mal was. Jetzt dien mal für mich. Ja, reiß dir mal Arme und Beine raus. Gib dir Mühe. Sondern als erstes gibt Gott die Gaben. Also er hat nicht nur einen Auftrag, sondern er hat uns schon mal so von vornherein gemacht, dass jeder von uns die Gaben hat, um diesem Auftrag nachzukommen. Wenn also die Gaben ausgeteilt sind, dann fragen wir uns natürlich manchmal, oh ja, wir sitzen so viele Leute hier, ja, und jeder hat also seinen Pfund bekommen im Leben. Da müsste doch eigentlich viel mehr passieren. Wir stöhnen manchmal, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Gemeinde hier so ist, aber wir stöhnen manchmal und sagen, oh Mensch, es sind so viele Leute und bleibt immer an denselben hängen. Ist das hier auch so? Ja, ich fürchte. Aber so ist das. Wir haben eigentlich alle, das ist eigentlich uns bewusst, jeder hat da so sein besonderes Pfund bekommen von Gott. Aber es ist irgendwie nicht so ganz einfach und so ganz problemlos, dass jeder das auch mit einbringt jetzt in dieser Zeit, wo wir beauftragt sind. Vielleicht sagst du ja auch manchmal, naja, als Gott die Gaben vergeben hat, da war ich irgendwie gerade Kreide holen, an mir ist das vorbeigegangen. Was habe ich denn schon? Was kann ich denn schon? Ich bin so mit bescheidenen Mitteln ausgestattet. Da müssen wir nicht drüber reden. Oder manchmal, da stöhnen wir, weil wir vielleicht wissen, ich könnte das, aber ich bin so eingespannt mit meiner Zeit, mit meiner Energie, manchmal so aufgebraucht, dass ich einfach nicht mehr kann. Das geht vielen Menschen heute so. Oder du sagst, was kann ich da schon tun in diesem großen Werk Gottes? Ich bin noch nicht zu gebrauchen. Was kann ich schon? Und wie du auch immer jetzt denkst, diese Verse machen schon mal deutlich, du kannst klein von dir denken, spielt aber keine Rolle. Jeder hat dieses Pfund in sein Leben von Gott gelegt bekommen. Jeder hat Gaben. Ob du das glaubst oder nicht. Ob du die schon gefunden hast oder nicht. Ob du die finden willst oder nicht. Jeder hat es bekommen. Und irgendwie ist es auch so, dass nicht jeder so pauschal, das klingt jetzt erstmal hier, ja, jeder kriegt einen Pfund. Aber ich meine, jeder bekommt sein Pfund hier, sein Besonderes. Im Paralleltext auch in Matthäus 25, da heißt es nach der Zürcher Übersetzung, jeder bekam seine Gaben nach seinem Vermögen und Kräften. Also Gott teilt nicht hier mit der Gießkanne aus. Ja, und jeder bekommt da was und der andere hat das auch und der nächste bekommt dasselbe. Sondern jeder ist von Gott so begabt, wie er eben dich und mich gemacht hat. Jeder hat eine maßgeschneiderte Gabe bekommen. Sie sind ganz unterschiedlich, da jeder Mensch auch unterschiedlich ist und doch sind sie völlig gleichwertig. Es ist alles wieder ein Pfund. In Gottes Augen, das können wir schon jetzt mal vorwegnehmen, kommen wir noch mal drauf, ist jeder gleich begabt in der Wertigkeit vor Gott. Darum gibt es in der Gemeinde keine wichtigen und keine unwichtigen Aufgaben. Wir müssen uns als ein Organismus sehen und eben nicht als eine Organisation. Aus einer Organisation, da gibt es ein Oben und Unten, da gibt es einen Chef und da gibt es die Abteilungsleiter. Da kann man auch raus aus einer Organisation, ja, entweder rausgeworfen werden oder selber rausgehen. Aber aus einem Organismus, aus einem Leib, die Bibel spricht von einem Leib, kann ich nicht einfach raus. Ja, ich kann als Hals nicht sagen, so, danke, es war, ich hau jetzt ab. Das sehen wir hinterher eigenartig aus, wenn uns der Hals fehlt. Da kann ich nicht alles raus. Und uns ist klar, jedes in einem Organismus ist jeder auch unendlich wertvoll und notwendig. Es geht ohne den anderen nicht. Selbst wenn es um ganz kleine, unscheinbare Dinge geht. Kennt sich jemand aus? Kennt jemand die Langerhanschen Inseln? Das ist jetzt nicht Geografie, könnte man erst denken. Schon mal gehört? Komm, aus dem Facher? Ja, ja, okay. Also Langerhanschen Inseln. Sie sind winzig klein und nur die wenigsten von uns kennen sie wahrscheinlich. Da muss man schon fast aus dem Fach kommen. Ich habe die auch nicht gekannt. Ich habe mich erst mal hingesetzt und habe mal bei Google und mal ein paar Bilder und wo sind die eigentlich? Also das hat was mit der Bauchspeicheldrüse zu tun. Und Inseln heißen diese ja, Zellverbindungen, ich will nicht sagen Klumpen, aber irgendwie Verbindungen, die winzig klein sind und die so inselmäßig angeordnet sind an der Bauchspeicheldrüse. Und die sind irgendwie für den Zuckerhaushalt notwendig. Was ich nur darüber gelesen habe, ist, wenn diese winzig kleinen Dinger nicht da wären, wären wir nicht lebensfähig. Und es gibt ganz wichtige Organe, das Herz. Ja, da gucken wir auch genau hin und jeder kennt das Herz und die Wichtigkeit des Herzens und die Lunge. Ganz wichtige Sachen und unser Gehirn, ohne das funktioniert ja auch nichts. Aber diese kleinen Inseln da, die eigentlich so unscheinbar sind, von denen die meisten nichts wissen, die sind ganz entscheidend. Genauso wie die Lunge und wie das Gehirn und das Herz. Ohne das funktioniert der ganze Organismus nicht. Jede Gabe, noch so klein, wird gebraucht und ist für den Organismus Gemeinde eben auch lebensnotwendig für Gesellschaft. Das macht dann auch die Fortführung dieses Gleichnisses deutlich. Sind jetzt so die ganzen weiteren Texte. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Der kommt also wieder zurück, der Herr, nachdem er das Königtum erlangt hat. Und dann ruft er natürlich die Leute her und sagt, kommt, wie sieht's denn aus? Der Erste kommt und sagt, hier, das Pfund und 10 Stück dazu. Ja, das habe ich durch das Einsetzen dieses Pfundes, das du mir gegeben hast, geschafft. Und wird er gelobt. Der Zweite kommt und hat das Pfund und sagt, und hier haben wir 5 Pfund draus gemacht. Das ist doch auch eine ganz tolle Sache. Und auch er wird gelobt und wird über 5 Städte gesetzt. Und dann kam der Dritte und der hat da dieses Pfund, was er bekommen hat, und sagt, hier habe ich gut aufgepasst auf das Pfund, hier ist es wieder. Und damit hat der Herr ein Problem und sagt, du hast von mir ein Pfund bekommen und hast nichts damit gemacht. So war die Sache nicht gedacht. So ist die Sache nicht gedacht von Gott, dass er in unser Leben etwas Besonderes hineinlegt und dann machen wir damit nichts. Er hat gesagt, irgendwie, wenn du das wenigstens hättest auf die Bank gebracht. Scheinbar gab es damals noch Zinsen drauf. Heute ist es ein bisschen schwierig, ne? Aber wenn du wenigstens es versucht hättest, und ich denke manchmal, selbst wenn da weniger draus geworden wäre, ja, weil es eben nicht so richtig funktioniert mit der Bank, ja, und weil man da was riskiert hat und dann ist das doch nicht gelungen, da denke ich, am Ende wäre der Herr zufriedener gewesen, weil er gesagt hätte, naja, der hat es wenigstens probiert. Ging schief, aber der hat es probiert. Der wollte das Pfund einsetzen. Aber so ist der Herr, ich sag's mal ein bisschen salopp, ganz schön sauer. Und ja, und er muss die Folgen des Nicht-Einsetzens tragen. Wer aus falscher Bescheidenheit oder geistlicher Gleichgültigkeit oder was es auch immer ist und sagt, ich schaff's nicht, ich habe so viel anderes, wer seine Gabe brachliegen lässt und wer da nur noch konserviert oder konsumiert, der hat eigentlich ein Problem. Und ich muss da so unsere Muskeln denken, die wir trainieren. Ich bin bis vor einigen Monaten ganz gerne gelaufen. Ja? Und ich habe das sogar fertig gekriegt, meinen Halbmarathon zu laufen. So habe ich meine Muskeln, ich war zwar völlig fertig hinterher und dachte, wie kann man bloß so eine Dummheit machen. Aber immerhin, die Muskeln haben das mitgemacht. Wenn ich heute nach Hause laufen sollte, nach Görlitz, ich fürchte, ich nehme dann doch irgendwann unterwegs den Bus, weil ich die Muskeln nicht mehr trainiert habe. Das funktioniert einfach nicht mehr. Da müsste ich wieder anfangen. Und so, denke ich, ist es auch mit diesen Pfunden, die Gott in unser Leben hineinlegt. Wenn wir sie gebrauchen, dann können die Muskeln stark werden sogar. Dann können die 10 Pfund oben drauf bringen. Aber wenn wir sie einfach brach liegen lassen, dann wird alles schlapprig und weich. So ist das. Warum ist das so wichtig? Es gibt 2 Dinge, die mich da motivieren wollen. Und das erste ist, da lesen wir mal 1. Thessalonicher 2, das müssten wir auch haben, ja? Und dort heißt es, denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Diese Gaben, diese Pfunde, die uns Gott ins Leben gelegt hat, sie sind als erstes dafür da, dass wir Gott verherrlichen. Das ist also noch gar nicht mal so die Frage, wo trittst du damit ganz groß auf? Sondern Gott legt uns etwas ins Leben, damit wir ihn verherrlichen. Und das ist für mich die erste große Motivation. Ich möchte mit meinem Leben Gott verherrlichen. Und dafür hat er mir auch die Gaben gegeben. Und das ist der Ausdruck meines Glaubens, Gott verherrlichen. Und das Zweite, das lesen wir dann in Markus 12, Vers 29 und 30. Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Da haben wir eigentlich wieder die Ehre, das Leben zur Ehre Gottes als Verherrlichung. Und dann das andere ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Menschen dienen und Gutes tun. Dazu gehörst du auch. Dazu gehören auch wir hier. Menschen dienen und Gutes tun. Es geht also darum zu erkennen, was meine Aufgabe gegenüber Gott und gegenüber meinen Mitmenschen ist oder überhaupt dem Menschen ist. Das doppelte Gebot der Liebe ist eigentlich das simple Rezept dafür, was Gott mit den Gaben, die er ins Leben legt, eigentlich möchte. Und Jesus selber hat das uns auch vorgelebt. Wenn wir auf ihn schauen, können wir nichts falsch machen. Und wenn wir das tun, ich erinnere mal an den Gebetskampf da in Gethsemane, wo er sagt, gibt es da nicht irgendwie einen Weg, dass dieses Kreuz an mir vorübergeht? Und dann sagt er, Vater, dein Wille geschehe. Und das heißt also, dein Wille geschehe, er verherrlicht Gott. Und sagt damit, du mit deinem Willen stehst über allem. Und das soll geschehen. Da haben wir das auch, dass Jesus selbst seinen Vater verherrlicht. Zu seiner Ehre lebt er. Und was war die Aufgabe gegenüber den Mitmenschen? Das fällt uns ziemlich leicht, gerade auch in dieser Begebenheit. Er stirbt anschließend für uns Menschen. Er gibt alles. Er gibt seine ganze Gabe des Lebens, die er bekommen hat von seinem Vater, und gibt sie uns weiter. Das, was in ihm drin hineingelegt ist, gibt er an den Nächsten weiter, bis hin zum Tod. Er konnte diesen schweren Auftrag ausführen, diesen Weg gehen, weil er wusste, das ist der Wille des Vaters. Und drum war es gut und er erfüllte diesen Auftrag seines Lebens. Am Ende sagt Jesus auch, es ist vollbracht. Da hat er gewusst, das, was Gott, mein Vater, mit mir wollte, das ist vollbracht. Meine Aufgabe ist vollbracht. Oder denken wir an Paulus, der das auch sagt. Ja, ich habe den Glauben vollendet, habe meinen Weg vollendet. Den guten Kampf, den habe ich gekämpft. Gott verherrlicht, Menschen gedient. Mit dem, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. So ist uns Christus Vorbild. Jeder soll dienen und in seiner Art, in seinem Pfund, was er ins Leben gelegt bekommen hat, soll er die Aufgabe erfüllen. Dazu gehört auch die Verantwortung für dein eigenes Leben, natürlich. Ich bin ja auch ein Mensch, für den ich Verantwortung habe. Aber auch deine Familie, die Freunde, deine ganze Umgebung. Und die Frage ist vielleicht, welche Aufgabe, welches Pfund hat Gott dir da ins Leben hineingelegt. Dazu gehört auch die Gemeinde, natürlich. Ohne dass Menschen ihr Pfund für die Gemeinde einsetzen, ist Gemeinde gar nicht möglich. Ich möchte, es ist also sehr entscheidend auch für unser Leben, ob wir dieses Pfund einsetzen oder nicht. Ich möchte ein kleines Experiment machen, das habe ich selber mal bei einer Ausbildung mitmachen dürfen oder müssen. Und ich dachte, das schaffen wir auch mal. Ruhig mal herausfordern lassen. Also, ich möchte Sie mal in Gedanken entführen, so ein bisschen, auf dem Friedhof. Es wird noch schlimmer. Also, vielleicht, wer möchte, kann auch die Augen schließen, um da so ein bisschen besser vielleicht die Vorstellung zu haben. Wir gehen also auf den Friedhof zu einer Beerdigung. Und uns ist klar, wir gehen da diesen langen Weg bis zu dem Grab, das ist schon ausgehoben. Da ist diese Stelle, diesen großen Loch. Und alle stehen um dieses Grab herum. Es ist alles sehr still. Und es ist eine würdevolle Stimmung. Und wir treten dann ganz dicht ans Grab. Und dann wird der Sarg hinuntergelassen. Und jetzt werden wir gewahr, in dem Sarg liege ich ja selber. Und nun treten vier Personen an dein Grab. Und stellen wir uns das durchaus vor, ganz konkret. Ein guter Freund. Ein Familienangehöriger. Ein Kollege oder Vorgesetzter. Und ein Mitglied deiner Gemeinde. Und nun fragen wir uns, was sollen diese vier Leute über dich sagen, über dein Leben? Welche Art von Ehemann oder Ehefrau, Vater, Mutter, Tochter sollen jetzt beschrieben werden? Welche Art von Freund oder Freundin möchtest du sein? Was soll er über dich sagen, der Freund? Was soll beschrieben werden, wenn da eben derjenige aus der Gemeinde dasteht? Was möchtest du, dass man dort sagt, am Grab, über dich? An was soll erinnert werden? Ja, wir kommen vielleicht zurück. Es ist entscheidend für unser Leben, auch für den Wert unseres Lebens, was man über uns sagt, was ich eigentlich möchte. Und ich weiß eigentlich sehr gut, was ich möchte und wofür ich gedacht bin, wo Gott mir die Pfunde ins Leben gelegt hat. Und manchmal gelingt mir das nicht. Wer nicht weiß, wozu er lebt, was seine Aufgabe ist, bei dem geht oftmals das Leben vorbei. Und wir stehen doch oft am Grab und denken, wir haben etwas miteinander verpasst. Da wäre noch so viel, aber das Pfund ist irgendwo anders eingesetzt gewesen. Wer weiß, wozu er lebt, der ist auch glücklich, denn er lebt den Plan Gottes mit seinem Leben. Wenn du deine Aufgabe kennst, dann diene. So einfach ist das. Lass dich einfach mit einbinden. Das ist die einfachste Sache von der Welt. Und wenn du deine Aufgabe nicht kennst, dann öffne dich dem Geist Gottes und sag, wo liegt denn diese Gabe, wo liegt denn das Pfund? Zeig mir das bitte. Und dann probier es aus. Das machen wir heute nicht mehr so gern. Wir möchten gerne schon vorher wissen, ob uns das liegt oder nicht. Aber auf der anderen Seite machen wir das nämlich doch. Zum Beispiel meine Kinder, Die Versuch, der eine zumindest, der ist jetzt beim dritten Versuch, irgendwas auszuprobieren, beruflich. Ja. Seit neuestem will er Lehrer werden. Ja. Und ich staune nur, ja, weil Lehrer waren bisher die schlimmsten Menschen für ihn, also zumindest als er in die Schule noch ging. Aber so ist das. Und jetzt sind wir so, und er selber, dass er sagt, ich glaube, jetzt habe ich es gefunden. Der arbeitet in einer Gemeinde mit den Kindern, der ist jetzt der Kindergottesdienstleiter, ja, hätten wir mal nie gedacht. Und er merkte, das ist es. Und das hat er eigentlich nur durchs Ausprobieren herausgefunden. Dann findet man das Pfund, was Gott ins Leben hineingelegt hat. Also einfach ausprobieren. Mit deiner von Gott gegebenen Gabe zu dienen, ist für dein Lebensglück so wichtig wie ein Arbeitsplatz, wie eine liebevolle Familie, wie gute Freunde. Und sag nicht, was kann ich schon, wer bin ich schon? Ich habe doch keinen Einfluss, ich habe keine Wirkung und ich bin zu schwach und zu alt und zu jung und zu sonst was. Vielleicht wirst du deinen Lebensfund nicht verzehnfachen oder verfünffachen oder verdoppeln, aber am Ende kommt so ein Mietzins raus. Und nun könnten wir sagen, ja, ach, ist ja unbedeutend. Aber denken wir an die Langerhanschen Inseln. Dieses völlig Geringe kann bei Gott lebensnotwendig sein, auch in deinem Leben oder im Leben eines anderen lebensnotwendig sein, weil Gott die Dinge groß machen kann und weil bei Gott alles auch gleichwertig ist. Jedes ist ein volles Pfund, was wir einzubringen haben. Wir kennen diesen Text aus 1. Korinther 12. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied dieses Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Leib wären, wo bliebe der Leib? Ein Glied wären, dann wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Gott braucht jeden von uns. Und wir brauchen auch jeden von uns. Da hängt manchmal sogar eben das Überleben von ab. Ist zum Beispiel das Gebet und die Fürbitte nicht die größte Macht der Gemeinde, glauben wir das? Nicht die Predigt des Vollzeitpastors versetzt Berge, habe ich jedenfalls nicht gelesen in der Bibel. Es ist der Glaube und das Gebet. Damit versetzt man Berge. Und da können wir jetzt nicht kommen und sagen, würden wir nicht auf die Idee kommen und sagen, hier, guck mal, mein Gebet schafft Berge zu versetzen. Das ist aber etwas, was jeder von uns kann. Bis zum letzten Atemzug. Warum denn nicht? Gott kann jeder kleinen, bescheidenen Gabe tausendfach etwas daraus nehmen, um einen Segen zu erzeugen. In Gottes Hand geht das. Wir kennen diese Geschichten. Von der Speisung der 5.000, waren wahrscheinlich eher 10.000, weil da bloß von den Männern die Rede ist. Und was war das bisschen, was die da hatten? Lächerlich. Gott kann aus dem bescheidensten kleinen Zins, der da ist, das Größte machen. Es geht nicht darum, möglichst große Missionsprojekte durchzuführen, und möglichst viele Missionsstunden auf den Zettel zu bringen, ins Stundenheft zu bringen. Und wer das Stundenheft voll hat, der hat gewonnen. Der ist der Größte. Was wäre denn zum Beispiel, wenn du vielleicht wirklich eingespannt bist, in Familie, in Beruf, und es ist einfach wenig Zeit. Aber wenn du vielleicht jede Woche 10 Minuten oder 20 Minuten hättest, was hindert es uns, in dieser Zeit eine Postkarte zu schreiben? An einen lieben Menschen, an den du jetzt gerade denkst. Oder jemanden einfach mal so einen Blumenstrauß vorbeizubringen. Braucht man nicht ganz viel Zeit dafür. Oder noch einfacher mal zum Telefonhörer zu greifen und zu sagen, ich rufe den jetzt mal an. Wir haben lange nichts voneinander gehört. Ich rufe den mal an. Ich denke das seit Wochen. Ich müsste mal meinen Tauchlehrer wieder anrufen. Wir haben seit Jahren nichts gehört. Schade. Irgendwann kriege ich das hin. Oder wie wäre es mit einer Gebetszeit? Dazu kann ich von der Autobahn runterfahren auf den Rastplatz und nehme mir eine Gebetszeit. 10 Minuten, Viertelstunde. Das kann jeder. Glaubst du das, dass Gott daraus ganz viel werden lassen kann? Und manchmal ist es ein Telefonat, was das Leben für einen Menschen völlig ändert. Es ist möglich, sagt uns das Wort Gottes. Also sieh dein Pfund, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, und nimm es. Und wenn es 10 Minuten sind, Gott kann Großes draus werden lassen. Amen.
Wie heißen die Zellen noch? Wer hat zugehört? Lang-Hansche Zellen. Ja. Und die geht es hier auch nachher in der dritten Strophe.